Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Lebendiger Gott, segne du Reden und Hören. Amen. Das Wort für die Predigt aus dem Hebräerbrief im 12. Kapitel. Ich lese nach der Übersetzung von Roland Werner. Richtet die schlaff gewordenen Hände und die unbeweglich gewordenen Knie wieder auf und baut gerade Bahnen für eure Füße, damit die, die lahm sind, nicht vom Weg abkommen, sondern stattdessen wieder gesund werden. Bemüht euch intensiv um Frieden mit allen und auch darum, dass euer Leben ganz Gott geweiht ist. Ohne das wird kein Mensch Gott zu Gesicht bekommen. Achtet darauf, dass keiner das Angebot der Gnade Gottes außer Acht lässt, damit keine Wurzel der Bitterkeit im Herzen von irgendjemandem aufwächst und schließlich eine Last für euch wird und durch sie viele Menschen vergiftet werden. Achtet auch darauf, dass keiner in sexueller Hinsicht sündigt oder gottlos handelt wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Vorrecht als Erstgeborener verkaufte. Ihr wisst ja, dass er auch hinterher, als er dann doch den väterlichen Segen ererben wollte, für unwürdig angesehen wurde. Denn er fand keine Möglichkeit zur echten Lebensumkehr, obwohl er sich unter Tränen darum bemühte. Anders als damals auf dem Sinai seid ihr nicht zu einem Berg gekommen, den man anfassen konnte und der im Feuer brannte, oder zu den damals sichtbaren Erscheinungen wie Dunkelheit, Finsternis und Sturm. Stattdessen seid ihr zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das in der Himmelswirklichkeit liegt, zu der unzählbaren Schar der Himmelsengel, zu einer feierlichen Festversammlung, zur Gottesgemeinde, der Familie der erstgeborenen Kinder, deren Namen alle persönlich im Himmel verzeichnet sind, ja zu Gott, dem Richter aller Menschen, und zu denen, die als Menschen gerecht gelebt haben und deren Geister jetzt in der Vollendung sind. Ihr seid gekommen zu Jesus, der selbst die neue Beziehung zu Gott vermittelt hat, ja zu seinem vergossenen Blut. Dieses Blut ist anders als das Blut von Abel, der ermordet wurde. Er schreit nicht nach Vergeltung, sondern ruft die Versöhnung aus. Schaut also genau hin und weist nicht den ab, der hier spricht. Müde geworden. Die Luft draußen. Verwirrt. Irgendwie sich im Kreis drehend. Von Gott enttäuscht. Glaubenskrise. Vielleicht könnte man so die Verfassung der Leser in Worte fassen, denen ein unbekannter Autor im Hebräerbrief schreibt. Menschen, die Ermutigung brauchen. Ihr Glaube war angefochten. Verfolgung, Verhaftung drohte ihnen aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus. Und sie waren enttäuscht. Hatten sie doch so auf seine baldige Wiederkunft gehofft. Und die blieb aus. Sie zweifelten, sie schwankten. Sollen wir wirklich diesem Gottessohn nachlaufen? Mit Gott fangen doch die Schwierigkeiten erst an. Warum nicht ein sorgloses, einfaches Leben organisieren? Freiheit leben, sexuell, materiell, wie alle anderen auch. Bringt das überhaupt mit dem Glauben? Ist es nicht eine extreme Einschränkung, Empfindungen, die die Adressaten des Hebräerbriefes gehabt haben könnten. Gedanken und Empfindungen, die wir vielleicht auch kennen. Vielleicht haben sie uns aus dem Herzen gesprochen. Vielleicht erinnern wir uns auch an Zeiten, in denen es uns ähnlich ging. Die Bibel ist realitätsbezogen. Ja, so kann es einem gehen. Eine natürliche Gegebenheit glaubender Menschen. Da ist nicht nur überfließende Fülle, wie im Evangelium bei der Hochzeit zu Kana. Da gehören genauso Wüstenerfahrungen, Erfahrungen von Anfechtung, von Enttäuschung über Gott dazu. Und bei den Empfängern des Hebräerbriefes war zumindest auch die Gefahr von Repressalien und Verfolgung. Wer will da schon weiter glauben, wenn es nichts bringt? Ganz anders als am Anfang auf dem Weg des Glaubens, da war Freude, Eifer, das Ziel klar vor Augen, Nähe zu Gott und untereinander. Dem Schreiber des Hebräerbriefs geht es darum, Hilfestellungen zum Weitergehen zu geben. Und dieses Engagement ist durch den ganzen Brief durchzuspüren. Leidenschaftlich malt er Jesus Christus vor Augen. Schaut doch auf ihn, schaut, wer er ist. Auf seine Größe, auf seine Erhabenheit. Größer als die Engel, größer als Mose, größer als die Tora, größer als alle hohen Priester. Für uns scheint es vielleicht nicht besonders lukrativ zu sein. Aber für die Empfänger des Hebräerbriefes war klar, was für eine Macht und Herrlichkeit da vor Augen gemalt wird. Und deshalb wird ihnen gesagt, haltet an Jesus Christus fest. Jesus Christus hat alle Macht. Das ist nicht vergeblich. Und dann wird der Blick geweitet, weit über alles Irdische hinweg, hinaus zu einer himmlischen Herrlichkeit. Ja, hier erlebt ihr gerade Leiden, Schweres, aber das bleibt nicht so. Wir gehen anderen Zeiten entgegen. Zeiten, die man nur mit einem wunderbaren Fest vergleichen kann. Da ist Nähe, da sind Engel, himmlische Heerscharen, Menschen, die an Gott glauben, Menschen, die ihr kennt, Nähe zu diesen Menschen. Und es wird eine übersteigende Nähe zu Gott geben. Alles, was ihr bisher gekannt habt an Nähe zu Gott, wird das übertreffen. Und da wird Gerechtigkeit sein, Recht herrschen, nachdem ihr euch so sehr sehnt. Weg des Glaubens. Vergleichbar mit einer Wanderung. Und es ist kein angenehmer Sonntagsspaziergang, mal so 20 Minuten nach dem guten Sonntagsbraten. Nein, das ist mit einer Bergwanderung vergleichbar. Ziel, Berg Zion. Wer von Ihnen ist schon mal auf einen Berg gestiegen? Also ich meine jetzt einen wirklichen Berg, so mindestens 1000 Meter und höher. Können Sie mal... Ja, das sind doch schon mal viele. Vielleicht erinnern Sie sich an Erfahrungen, die Sie da gemacht haben. Eventuell mühevoller Aufstieg. Von einem Ziel vielleicht nichts vor Augen. Oben angekommen kann es verschieden sein. Blendende Sicht, hervorragender Überblick oder auch Nebel. Nix war's mit all dieser Anstrengung. Vielleicht beim nächsten Mal. Beim Berg Zion ist es anders. Da ist der Aufstieg nicht umsonst und nachher nebliche Sicht und außer grauer Suppe sieht man nichts. Da wird uns ein wunderbares Panorama sichtbar werden und plötzlich verstehen wir, was wir vorher nicht verstanden haben. Ich wandere gern. Und auch in den Bergen. Ich kenne da ganz verschiedene Phasen. Die Vorfreude auf die Tour. Wenn ich länger unterwegs bin, zum Beispiel beim Pilgern, trainieren, muss mich erstmal an das Gewicht des Rucksacks gewöhnen. Auch der Muskelaufbau. Mit trainierten Muskeln läuft es sich einfach wesentlich besser. Praktische Vorbereitung, geeignete Kleidung, Karte oder andere Orientierungshilfen und ganz wichtig, ausreichend zu essen und zu trinken. Und dann geht's los. Oft freudig, manchmal aber auch mit Respekt. Habe ich mir vielleicht zu viel vorgenommen? Und bei jeder längeren Tour kommt irgendwann mal die Phase, wo mir der Weg sauer wird. Da habe ich keine Lust mehr. Sei es, weil es zu heiß ist oder zu kalt oder zu nass oder sonst irgendwie. Weil mir die Füße wehtun, weil der Rucksack zu schwer ist oder der Weg langweilig. Manchmal geht es nach einer Pause besser. Wenn ich aber zu viele Pausen gemacht habe, habe ich gemerkt, ich werde immer träger. Und ich kann mich immer schwerer aufraffen. Es wird immer mühevoller. An der Stelle, an der der Weg schwer bis unerträglich wird, sind die Hebräer. Was tun? Es hilft, weiterlaufen. Abbrechen bringt keine dauerhafte Befriedigung. Weiterlaufen. Den Blick auf den Weg gerichtet, im Augenblick sein und doch das Ziel vor Augen. Absolut kontraproduktiv ist es, über die misslichen Umstände und Gefühle zu meditieren. Ich sage nur bittere Wurzel. Und ich weiß, wovon ich spreche. Vor einigen Jahren war ich mit Schwestern auf dem Jakobsweg in der Ostschweiz unterwegs. Und an einem Tag, ziemlich am Anfang, schüttete es wie aus Kübeln, schon am frühen Morgen. Da habe ich gelernt, dass es ungünstig ist, ein Regencape als Regenschutz zu haben. Denn in den Falten des Regencapes hat sich das Wasser gesammelt und es hat sich dann wahlweise im Nacken oder in meinen Schuhen ergossen. Es war widerlich. Und meine Laune bei minus 10. Abbrechen ging nicht. Wir mussten weiterlaufen, wir hatten ein Ziel vor Augen, ich war mit anderen unterwegs. Ich war noch nicht mal 5 Kilometer gelaufen und ich hatte keine Lust mehr. Und ich wusste, das Ziel ist weit. Unbeschwerlich. Und da habe ich gemerkt, jetzt ist der Punkt, da kann ich mich entscheiden. Wenn ich weiter meinen miesen Gedanken nachgehe, dann habe ich verloren. Dann mache ich es mir und allen anderen schwer. Da muss ich was ändern. Ich muss was anderes denken. Leider ist mir nichts eingefallen. Weil das andere war so vordergründig. Der Geist ist gut. Irgendwann tauchte in meinem Innern die Erinnerung auf, dass wir doch eigentlich bei dieser Wanderung Psalm 84 meditieren sollten. Ach ja, stimmt ja. Und mir ist das Wort eingefallen, das am Morgen gesagt wurde. Wenn Sie auch wandern durchs Tal der Dürre, wird es Ihnen zum Quellgrund. Und Frühregen hüllt es in Segen. Also, mangelnder Regen war nicht das Problem. Aber eine Situation, die eine Wandlung brauchte. Und da mir nichts anderes eingefallen ist, außer dieses Wort und meinen schlechten Gedanken, habe ich mich für dieses Wort entschieden. Vor mich hingemurmelt, wirklich richtig schlecht gelaunt und mit null Glauben. Immer wieder, und es geht gut beim Gehen. Und dann wurde ich überrascht. Ganz langsam habe ich die Kraft dieses Wortes gespürt. Ich habe gespürt, es verändert sich was. Während ich vorher noch gedacht habe, ausgerechnet, heute so schlechtes Wetter, das ist die Wanderung mit der besten Sicht, ein irres Bergpanorama und ich laufe hier im Regen, plötzlich war das nebensächlich. Plötzlich habe ich den Reiz da drin gesehen, wie bezaubernd es sein kann, Regen und Nebel. Eine ganz eigene Schönheit. Mein Körper wurde immer nasser. Daran hat sich nichts geändert. Der Weg war auch noch nicht zu Ende. Aber in meinem Herzen zog Freude ein. Und es war so unglaublich und so eindrücklich, dass ich mich heute, 15 Jahre später, noch so erinnern kann, als wäre es heute. Weitergehen. Es macht nicht zufriedener aufzuhören. Sich ausrichten. Und dann kam die Zwischenetappe. Kloster Fischingen. Mit einer großen barocken Kirche. Dort angekommen, zog ich draußen meine Schuhe aus und ich konnte wirklich richtig das Wasser aus den Schuhen schütten. Rucksack abgelegt, nasses Regenkeb und trat barfuß und dreckig, wie ich war, in diese Kirche. Und es war umwerfend. Barock ist nicht mein Stil. Aber die Diskrepanz hätte nicht größer sein können. Ich, klein, nass, dreckig und dann dieses riesige, prachtvolle, herrliche Gotteshaus. Und es hat mir tatsächlich eine Ahnung vermittelt von einem himmlischen Thronsaal. Auch eine Ahnung davon, ich bin nicht würdig, so geht man da eigentlich nicht rein. Und eine viel größere Erfahrung davon, du bist willkommen, du bist angenommen, du darfst sein. Sie merken vielleicht Parallelen. Unterwegs auf dem Weg des Glaubens, hin zum Berg Zion, zum himmlischen Jerusalem. Der Hebräerbrief gibt Hilfen zum Weitergehen für müde Pilger. Muskelaufbau der schlaff gewordenen Hände, der unbeweglichen Knie. Er ermutigt uns, nicht stecken zu bleiben, sondern uns aufzuraffen. Da ist eine Kraft in dir. Entzünd die, du kannst es. Ihr seid nicht allein unterwegs. Viele sind mit euch diesen Weg gegangen. Sagt am Anfang des 12. Kapitels, ja, wir haben sogar eine unsichtbare himmlische Begleitung, die Wolke der Zeugen. Richtet euch aus auf die. Deren Leben könnt ihr ganz überblicken und schaut, lasst euch ermutigen, auch da gab es Schwierigkeiten. Aber sie sind angekommen. Zweitens, bleibt geradlinig, zielorientiert. Verlauft euch nicht, macht da keine Experimente. Nehmt den geraden Weg, keine Umwege. Dann werden auch die Kranken, die hinter euch herhumpeln, es noch schaffen. Und sie können sogar gesund werden. Sucht keine billigen Ausreden, sondern bleibt klar ausgerichtet auf Jesus Christus, auch da, wo es schwer ist. Und versucht mit allem, was ihr habt, mit euren Mitmenschen gut klarzukommen. Ja, das weiß man. Nur gemeinsam kommen wir ans Ziel und miteinander geht es besser. Miteinander ist es unter Umständen auch mal schwieriger. Umso wichtiger, bemüht euch da intensiv. Da habt ihr auch was davon. Das dient eurer Heiligung, eurer Reinigung. So geht ein Leben im Geist der Seligpreisungen. Eine wichtige Reich Gottes Arbeit. Und nochmal. Das A und O ist die unbedingte Ausrichtung auf den dreieinigen Gott. Lasst euch nicht von irdischen Verlockungen in die Irre leiten. Nicht ins Reisegepäck gehört Unversöhnlichkeit, negatives Reden, bittere Wurzel. Nein, ihr steht im Raum der Gnade. Zweiter Sonntag nach Epiphanias. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade über Gnade. Manchmal mutet uns die Fülle des Glaubens recht mangelhaft an. Der Sonntag spannt einen großen Bogen, das gefällt mir. Da die Hochzeit zu Kana, überfließende Fülle. Dann aber auch Paulus, der sagt, oh, armselige Kreatur, schaut Christus den Gekreuzigten an. Und hier, bleibt dran, macht weiter. Es lohnt sich. Was sicher ist, ist, dass Tod, Leid, Verwirrung, Dunkelheit nicht das Letzte ist, sondern Freude, Glück, Trost bei Gott und umfassende Gemeinschaft mit allen Gläubigen. Darum lasst uns weitergehen, so wie wir eben sind, müde oder beschwingt, hüpfend oder humpelnd, voll Zuversicht oder zweifelnd. Gewiss ist, wir sind nicht allein unterwegs. Und das Ziel macht alle Anstrengungen wett. Amen.